Paulus hat uns gesagt, dass wir als Christen bestimmte Dinge ausziehen, ablegen sollen. Und er hat uns ein paar konkrete Beispiele genannt. Er hat gesagt, sexuelle Sünden, diese Lust nach Bösen, Habsucht, diese inneren Dinge. Der geistliche Kampf beginnt in unserem Gedanken, in unserem Herzen. Da schon müssen wir gegen diese Dinge ankämpfen. Aber er hat auch gesagt, Zorn und Wut und Bosheit und Lästerung und schändliche Reden und Lüge, legt es ab, zieht es aus, das was zu diesem alten Menschen, zu unserer sündigen Natur gehört. Aber jetzt sagt er uns weiter, das was wir anziehen sollen, das was wir anlegen sollen. Und auch das ist ziemlich konkret, was Gott uns hier sagt. Er nennt uns auch hier einige Beispiele, einige Dinge, die sich vor allem auf unsere Beziehungen untereinander beziehen und auswirken. Vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Ja, das ist der Grund, warum wir so leben sollen. Wegen dem, was wir sind. Wir sind Auserwählte Gottes. Wow, Gott hat dich auserwählt. Dich auserwählt, in seinem Team zu spielen, wenn wir so sagen wollen. Dich in seine Familie adoptiert. Und er hat gesagt, ich will dich. Ich will, dass du bei mir bist. Ich will Beziehung haben mit dir. Und ich will dich gebrauchen. Du bist mein Botschafter, du bist mein Repräsentant in dieser Welt. Ich will in dir wirken und durch dich wirken. Ich will dich Jesus ähnlicher machen. Und ich will Großes durch dich tun. Ich habe dich auserwählt. Er nennt uns auch seine Heiligen. Wenn du auf das Werk Jesu vertraust, auf sein Werk am Kreuz, wenn du das als Bezahlung für deine konkreten Sünden für dich persönlich angenommen hast und dich entschieden hast, ihn einzuladen, in dein Herz zu kommen, dass er dein Herr und dein Erlöser ist. Und wenn du von oben her geboren bist, von neuem geboren durch den Geist Gottes, zu neuem Leben, dann bist du rein, dann bist du heilig, vollkommen in Gottes Augen. So als ob du nie gesündigt hättest, dann hast du Vergebung, weil Jesus deine Schuld abgewaschen hat und er den Preis für deine Sünden bezahlt hat. Und jetzt wird dir sein perfektes, sein heiliges, sein vollkommenes Leben zugerechnet. Und der Vater sieht dich in Jesus als rein und heilig. Ich meine, ohne Jesus sind wir unvollkommen. Ohne Jesus bist du schuldig und ein Sünder und schmutzig vor dem heiligen Gott und auf dem Weg zum Gericht und zur Hölle und zur Verdammnis. Du selbst, deine Sünden verdammen dich, trennen dich von Gott. Deine Taten klagen dich an. Deswegen brauchen wir Jesus. Und er macht uns heilig. Selbst wenn wir nicht heilig sind. Wir werden nie vollkommen ganz heilig werden auf dieser Welt. Wir werden hoffentlich immer mehr Jesus ähnlich werden, aber nicht perfekt. Aber Gott sieht uns als heilig wegen dem, was Jesus getan hat. So als hätten wir nie gesündigt. Selbst wenn wir jetzt nicht heilig sind. Jesus bewahrt uns vor den Konsequenzen unserer Sünde. Und er hat uns Vergebung und Gemeinschaft mit dem Vater und den Himmel und Segen von Gott erkauft. Also in Jesus werden wir gesegnet, obwohl wir es nicht verdienen. Das ist Gnade. Wir sind so reich beschenkt von Gott. Jetzt sind wir heilig. Auch abgesondert für ihn. Auch das schwingt mit in diesem Wort heilig. Und wir sind seine Geliebten. Ah, du bist geliebt von Gott. Leidenschaftlich geliebt, hingebungsvoll geliebt von ihm. Jesus hat gesagt, wenn jemand mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Vater hat dich geliebt, so sehr, dass er seinen einzigen eingeborenen Sohn für dich gegeben hat, sodass Beziehung möglich wird mit ihm. In Römer 15, Vers 30 lesen wir, dass Gott, der Heilige Geist, uns liebt. Und er ist für uns da, und mit uns, um uns zu helfen, um uns beizustehen. Und wir wissen noch, auch Jesus, Gott der Sohn, liebt uns. Und er liebt uns so sehr, dass er für uns gestorben ist, um uns zu erretten, um uns zu erkaufen. Jesus nennt uns, Jesus nennt dich seine Braut. Für die, die verheiratet sind, für die Männer, denkt an diese Tage vor der Hochzeit. An vielleicht die Nacht vor der Hochzeit. Woran habt ihr gedacht, als ihr nicht schlafen konntet? an eure Braut, an eure Geliebte, an sie. Vielleicht habt ihr geträumt von ihr. Sie ist der wichtigste Mensch auf der Erde. Und Mann, ihr wart verliebt. Ihr hättet alles für sie getan, alles für sie gegeben. Das ist die Liebe, die Jesus für uns hat. Er nennt uns seine Braut. Jesus hat sich selbst für uns gegeben. Und Jesus hat zu den Jüngern gesagt damals, er hat gesagt, größere Liebe hat niemand, als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Aber wir haben noch größere Liebe erfahren. Über uns heißt es in Römer 5, Vers 8, Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Nicht als wir seine Jünger waren, sondern als wir seine Feinde waren, als wir rebelliert haben gegen ihn, als wir ihm nicht nachfolgen wollten, als wir ihn ignoriert haben. Hat Jesus uns geliebt. Das ist noch größere Liebe, als seine Jünger zu lieben und sein Leben für sie zu geben. Er hat es für uns gegeben, als wir noch Sünder waren. Also du bist auserwählt, du bist heilig, du bist geliebt und das ist der Grund, warum wir ein heiliges Leben leben wollen, das Gott gefällt. Mann, wir sind in seinem Team. Wir vertreten ihn hier, wir dürfen ihn hier repräsentieren. Und ich will ihm keine Unehre bringen. Und weil wir heilig sind in Jesus, heilig und rein durch ihn, aber auch heilig und abgesondert für ihn. Und es geziemt sich nicht für Königskinder in schmutzigen Fetzen rumzulaufen, in Klamotten, die zerrissen sind. Und in diesem Wort heilig steckt auch das Wort Heil drinnen. Heilig zu leben ist die beste Art zu leben, ist das Beste für uns. Wenn wir heilig sind, sind wir heil. Und weil wir Gottes Geliebte sind. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und niemand will den er lieb hat, verletzen. Also deswegen, wegen dem, wer wir sind in Jesus und wegen dem, was er für uns getan hat, wollen wir diese schlechten Dinge ablegen und die guten Dinge, die Gott uns sagt, anlegen. Und Gott nennt uns hier einige. Und die Betonung ist auch hier die innere Einstellung. Das Wichtige, das, was in uns drinnen ist, das, so werden wir auch handeln. Das wird auch rauskommen in unserem Leben. Es spricht hier von Einstellungen, von der Natur, von dem Charakter, von der Einstellung Jesu, die wir anlegen sollen. In Römer 13, Vers 14 heißt es, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Zieht den Herrn Jesus an. Also Einstellungen. Wir werden wie Jesus, das beginnt in unserem Denken, in unserer Einstellung. Wenn wir von Anziehen sprechen und Ablegen, das sind aktive Worte. Das ist was Aktives, das ist was Bewusstes. Das ist nicht etwas, was automatisch passiert. Das ist nicht das, was für uns natürlich ist. Eher im Gegenteil. Wir tendieren dazu, zu sündigen. Uns hängen zu lassen, selbstsüchtig zu sein. Wenn es hier Anziehen heißt, dann heißt es, ich entscheide mich bewusst, meine Gedanken Gott hinzugeben, mich selbst Gott hinzugeben und zu handeln, zu denken wie Jesus, ihn nachzuahmen. Das ist eine aktive Sache, eine bewusste Sache, eine Entscheidung. Also Vers 12. Zieht nun als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Was sollen wir ansehen? Herzliches Erbarmen. Ich habe gestern einen Witz in der Zeitung gelesen, der das perfekt illustriert, was Erbarmen nicht ist. Den Witz hat sogar jemand aus Grünstadt eingesandt. Also der Herr versorgt uns hier mit Predigtmaterial. Illustriert perfekt, was Erbarmen nicht ist. Der Tenor muss nach der Vorstellung jede Menge Zugaben geben und er krächzt schon ganz heiser. Und die Leute klatschen, so wie die Christine. Und der eine Zuschauer schaut diesen Klatschenden neben ihn an und fragt ganz erstaunt, sagen Sie mal, finden Sie denn wirklich so gut? Und er antwortet trocken, nein, aber heute machen wir ihn fertig. Das ist, was Erbarmen nicht ist. Den anderen fertig machen. Sondern Mitleid haben miteinander. Sich in den anderen hineinversetzen. Nicht zu richten, nicht zu verdammen, nicht fertig zu machen. Sondern das, was Jesus uns gezeigt hat im Umgang mit der Ehebrecherin. Wo er Nachsicht hatte, gesagt hat, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Gott hat mit uns Erbarmen gehabt. Er hat uns nicht das gegeben, was wir verdienen. Er war barmherzig. Im Hebräerbrief lesen wir, dass wir einen hohen Priester haben, der Mitleid hat mit uns, mit unseren Schwachheiten. Wir sind Sünder, wir sind nicht perfekt und wir haben viel Erbarmen erfahren von Gott. Viel Barmherzigkeit. Also sollen wir auch in unserem Umgang miteinander, untereinander Erbarmen zeigen. Es ist traurig, wie oft sich Christen gegenseitig zerfleischen. Es ist nicht, was Jesus getan hat. Er sagt, habt Erbarmen miteinander. Mit eurem Partner, mit euren Kindern, als Brüder und Schwestern. Habt Erbarmen miteinander. Tragt einander in euren Schwachheiten. Das nächste Wort ist Güte. Einfach es gut meinen mit dem anderen. Das ist das Gegenteil von einer kritischen, unversöhnlichen, rachsüchtigen Einstellung. Dann Demut, den anderen höher achten als mich selbst. Milde und Langmut. Es ist Geduld zu haben mit schwierigen Personen, mit Leuten, die mir auf die Nerven gehen. Langen Atem zu haben mit ihnen. In Vers 13 sagt er weiter, ertragt einander. In diesem Wort ertragen ist das Wort tragen drinnen. Das heißt, besonders den anderen in ihren Schwachheiten tragen und ihnen helfen. Einander ertragen, dass wir einander aushalten. Nicht abschreiben und links liegen lassen und ignorieren. Ah, du bist mir zu mühsam. Sondern zueinander stehen, dieses bedingungslose Ja zueinander. Weil etwas Größeres zwischen uns ist, als nur Sympathie. Manchmal gehen wir uns auf die Nerven. Aber dann ist was Größeres da und das ist Gottes Liebe. Und dass wir eine Familie sind. Und eins sind in ihm, Glieder an seinem Leib. Einander tragen. Und wie viele Gemeinden und Ehen gehen kaputt, weil die Leute nicht gewillt sind, einander zu tragen. Aber es ist zu schwer. Ich denke an dieses Bild von diesem kleinen Mädchen, was ihren Bruder rumschleppt. Wird gefragt, ist es nicht zu schwer? Und sie sagt, nein, er ist nicht schwer, er ist mein Bruder. Einander ertragen, einander tragen. Und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Vergebung. Vergebung ist so grundlegend für unser Zusammenleben und für unsere Gesundheit. Wenn du nicht vergibst, dann bist du der Hauptverlierer. Aus Unversöhnlichkeit kommt Bitterkeit und es raubt die Freude und bringt dir Depressionen und Magengeschwüre. Ich meine, auf ganzer Linie. Und nichts hindert dein geistliches Wachstum mehr als Unversöhnlichkeit und Bitterkeit. Es ist Sünde, das kommt zwischen dich und Gott, und es ist diese Trockenheit da, dieser Mangel an Frieden, und du tust dir selbst am meisten weh, wenn du nicht vergibst. Du zerstörst andere um dich. Es ist so wichtig, dass wir vergeben. Was heißt Vergebung? Was ist Vergebung? Na, schauen wir uns zuerst mal an, was Vergebung nicht heißt. Wenn ich vergebe, heißt es nicht, dass die andere Person es verdient hat. Es liegt in der Natur der Vergebung, dass der andere es nicht verdient hat. Wir haben nicht verdient, dass Gott uns vergibt. Es war Gnade. Wenn ich sage, ich vergebe dir, heißt es auch nicht, dass es okay war, was du mir angetan hast. Es war nicht okay, sonst müsste ich dir nicht vergeben. Das heißt auch nicht, dass ich vergessen kann oder vergessen habe, das, was geschehen ist. Das heißt auch nicht, dass ich den Schmerz nicht mehr fühle. Vergebung ist nicht gleich Heilung. Ich denke, es öffnet die Tür zur Heilung, dass Gott wirken kann. Aber oft fühlen wir uns nicht danach. Das heißt nicht, dass ich mich danach fühlen muss. Wahrscheinlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Wir müssen gegen unsere Gefühle vergeben. Und wenn wir uns entscheiden, das zu tun, dann folgen die Gefühle nach. Man denkt an Jesus im Garten. Jesus hat sich nicht danach gefühlt, dir zu vergeben, für deine Sünde ans Kreuz zu gehen. Er war kein Masochist. Er hat nicht gesagt, oh, ich will bluten, ich will geschlagen werden und gedemütigt werden, ich will deine Sünde tragen. Und diese Trennung vom Vater erleben und sterben. Er hat sich nicht danach gefühlt. Er hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, lass es an mir vorübergehen. Er hat Blut geschwitzt, er hat gerungen. Aber er hat sich entschieden gegen seine Gefühle. Aus Gehorsam zum Vater und aus Liebe. Aus Liebe für uns. Also das ist Vergebung. Was ist Vergebung? Eine Willensentscheidung. Dass ich mich entscheide, ich werde diese Person, die mich verletzt hat, die gesündigt hat gegen mich, ich werde ihr diese Sache nicht mehr entgegenhalten. Ich werde sie so behandeln, als hätte sie das nicht getan. Also wenn jemand zu dir kommt und fragt, vergibst du mir? Und du sagst, ja, ich vergebe dir, dann ist es ein Versprechen. Ein Versprechen, dass ich dir diese Sache nicht mehr entgegenhalten werde. Und dass ich die Vergangenheit nicht mehr aufwärmen werde. Ich werde die Sache nicht mehr hochbringen. Nicht dir gegenüber, der Person, die mich verletzt hat, auch nicht anderen Menschen gegenüber, drüber tratschen, was er mir angetan hat. Nee, du hast vergeben. Du versprichst, das ist begraben. Und auch nicht dir selber wieder hochbringst. Nicht in Gedanken nachgrübeln. Und das, was die andere Person getan hat. Sondern die Entscheidung, nein, ich werde das nicht mehr entgegenhalten, ich werde das nicht mehr aufwärmen. Und wenn diese Gedanken kommen, abweisen. Es vergeben. Ich habe mich entschieden dazu. Das ist Vergebung. Versprechen, die Sache nicht mehr entgegenzuhalten. Wie vergebe ich jemanden? Ich denke, das Erste ist, dass ich Gott bitte, dass er mir meine Augen öffnet für meine eigene Sünde. Ich meine, so oft ist da Selbstgerechtigkeit und Stolz und diese Einstellung, oh, wie konnte er oder sie mir das antun? Und meine eigene falsche Reaktion auf die Sünde des anderen, auf die Verletzung des anderen. Und das ist Unversöhnlichkeit und das ist Sünde und mit dem muss ich zuerst umgehen. Jesus hat gesagt, zieh zuerst diesen Splitter, nein, den Pfahl aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen willst. Wir fangen immer bei uns selbst an. Und dann müssen wir ehrlich sein, ehrlich zu Gott kommen und ehrlich sein mit unseren Gefühlen. Und sagen, Gott, das hat mich verletzt. Und so geht es mir damit. Und dann muss ich ihm um ein williges Herz bitten, wenn ich es nicht habe. Manchmal wollen wir nicht vergeben. Muss ich sagen, Herr, hilf mir. Schenk mir das Wollen. Ich weiß, was dein Wort mir sagt. Ich muss vergeben. dann entscheide ich, Gott zu gehorchen, wieder ein Glaubensschritt. Gott zu gehorchen und zu vergeben. Wir müssen zuerst in unserem Herzen bestimmt sein und die Entscheidung getroffen haben, bevor wir auf die andere Person zugehen können und es zusprechen können. Es muss vorher schon fest sein mit Gott. Und dann fang doch damit an, dass du die andere Person um Verzeihung bittest für deine eigene falsche Reaktion. Wenn du falsch reagiert hast, wenn du unversöhnlich warst. Es tut Wunder, wenn wir anfangen, den Balken aus dem eigenen Auge zu ziehen. Ich meine, was kann die andere Person dann noch sagen? Sie hat dich verletzt und du sagst, bitte vergib mir. Ich war bitter, ich war unversöhnlich, ich habe dir das entgegengehalten. Und dann, letzter Punkt ist, sprich Vergebung zu. Mach dieses Versprechen, sage ich, ich vergebe dir. Ich habe mich dazu entschieden und ich werde es nicht mehr auch hochbringen, ich werde es nicht mehr aufwärmen. Kannst du für mich beten? Und dann betet füreinander. Dann ach, Freiheit, Vergebung bringt Freiheit. Was, wenn der andere nicht um Vergebung bittet? Müssen wir vergeben, auch wenn der andere nicht darum bittet, wenn der andere nicht reuig ist? Ich glaube, die Antwort ist ja und nein. Nein in dem Sinn, dass ich es dem anderen nicht zusprechen kann. Und ich glaube auch nicht zusprechen soll. Ich meine, wenn er nicht bußfertig ist, wenn er nicht reuig ist, sage ich nicht, kann ich nicht Vergebung zusprechen. Auf der anderen Seite, ja, ich muss in meinem Herzen vergeben. Und in meinem Herzen sagen, ich werde es nicht mehr hochbringen, ich werde es der Person nicht entgegenhalten. Ich werde die Person nicht so behandeln, wie sie gebührt. Wieder Barmherzigkeit, Gnade. Jesus hat gesagt am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die haben ihn ganz sicher nicht um Vergebung gebeten. Die haben ihn ausgelacht und angespuckt und verspottet. Aber Jesus hat trotzdem vergeben. Und wir müssen das tun um uns unser Selbst willen. Ich meine, ich bin der Einzige, der sich verletzt durch Unversöhnlichkeit und Bitterkeit. Die andere Person, ob du vergibst oder nicht, ja. Aber du tust dir selbst weh, wenn du nicht vergibst. Was ist der Hauptgrund, warum wir vergeben sollen? Naja, wir lesen hier, vergebt einander, vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat. Warum sollen wir vergeben? Ja, weil Gott uns vergeben hat. Man schaut, was es ihm gekostet hat. Wir feiern Abendmahl, wir schauen aufs Kreuz, wo er deine Sünde und meine Sünde getragen hat. Im Hebräer 8,12 lesen wir, was Gott sagt, denn ich werde ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Gott hat sich entschieden, wenn du auf Jesus vertraust, wenn du ihn angenommen hast als deinen Erlöser und als deinen Herrn in deinem Leben, hat Gott sich entschieden, ich werde die Dinge nicht mehr hochbringen. Alle Sünden, die du je getan hast, habe ich vergeben, ist sogar vergessen, so als hättest du sie nie getan. Und Gott sagt, ich behandle dich so, als hättest du nie gesündigt. So wie Jesus. Wow. Wenn wir darüber nachdenken, wie viel er uns vergeben hat, dann, ich meine, was sollen wir anderes tun? Wie können wir zurückhalten? Gott sagt uns, wie auch der Christus euch vergeben hat, so vergebt ihr einander. Vers 14. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe hier ist Gottes Agape-Liebe, wie sie im 1. Korintherbrief im Kapitel 13 beschrieben wird. Eine selbstlose, aufopfernde, gebende Liebe. Die ist das Band der Vollkommenheit. Ein Bild hier vielleicht so, der Gürtel, der die anderen Kleidungsstücke, die wir anlegen, zusammenhält. Oder vielleicht dieses Übergewand. Fasst alle diese Eigenschaften zusammen. Jesus hat uns gesagt, lieb Gott und lieb deine Nächsten, und du hast das Gesetz erfüllt. Darum geht es, um Liebe. Unser Leben soll gekennzeichnet sein von der Liebe Gottes. Und dazu brauche ich ganz offensichtlich seine Hilfe und seinen Beistand, seinen Heiligen Geist. Also zieht Jesus an, ahmt ihn nach. Jugendlichen rennen heute mit diesen Bändern darum, wo dieses WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das zieht an. Was würde Jesus tun? Und wenn es um Ablegen und Anlegen geht, wieder das ist was Aktives. Es geht um Entscheidungen. Das passiert nicht automatisch. Von Natur aus. Von Natur aus passiert das Gegenteil. Wir lassen die Sau raushängen. Sind selbstsüchtig. Unsensibel, lieblos den anderen gegenüber. Aber unser Leben ist wie ein Garten. Wenn du einen Garten hast und du tust nichts, dann wächst das Unkraut. Und wir müssen das Unkraut ausrupfen und den guten Samen sehen. Alten Menschen ablegen, den neuen Menschen anziehen. Oh, aber ich bin müde. Ich fühle mich nicht danach. Meine Hormone. Weißt du, was es für uns Männer ist? Es ist eine Entscheidung. Was würde Jesus tun, wenn er müde ist? Wenn er sich nicht danach fühlt? Was würde Jesus tun? Es ist eine Entscheidung. Entscheide ich, bitte um Gottes Kraft. Er ist mit dir. Und Gott befähigt uns immer, das zu tun, was er uns sagt. Aber er kann uns nicht helfen, solange wir Ausreden suchen. Und sagen, oh Gott, aber ich kann nicht, weil was immer. Woran arbeitet Gott gerade in deinem Leben? Ich glaube, jeder von uns sollte so einen Bereich nennen können, an dem er mit Gott gemeinsam arbeitet. Was ist dein Umzugsprojekt? Vom alten T-Shirt ins neue. Wo arbeitet Gott gerade? Was sollst du ablegen und anlegen? Was zu mir spricht der Herr in letzter Zeit sehr über Ordnung, über disziplinierter sein. Nicht so ein Ferkel von Junggesellen. Junggesellen zu sein. Gerade so im Haushalt, so Dinge wie Geschirr spülen. Die Dinge nicht stapeln zu lassen, bis das Geschirr alle ist und dann spülen wir. Oder so faul sein und hoffen, dass es ein anderer tut. Ich habe einen Zettel über die Spüle gehängt, wo drauf steht, hey, spül gleich ab und mach gleich sauber. Ich hoffe, dass ich durchhalte. Ich habe schon 4 Tage durchgehalten. Also. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Und ich möchte ein besseres Zeugnis sein in dem Bereich. Und ich glaube, falls ich je heiraten werde, es wird ein Segen sein für meine Frau, wenn ich die Dinge vorher lerne. Und die Ehe wird viel glatter anlaufen. Wir können uns auf schönere Dinge konzentrieren, als zu streiten über das Geschirr, was sich in der Spüle türmt. Es ist so ein Segen, wenn wir uns ändern können. Wenn wir Entscheidungen treffen, Schritte setzen, uns zu ändern und uns Gott hingeben und ihn wirken lassen in unserem Leben. Es ist so ein Segen, verändert zu werden von Gott, vom alten Menschen in das Bild Christi. Ich meine, es ist ein Segen, frei zu sein von diesem Zorn. Als Jugendliche quasi ein richtiger Zornpinkel, so aufbrausend, so ständig explodiert. Und danach muss die Scherben zusammenklauben, deiner Explosion. Und man, es ist so eine Freiheit, es ist so ein Segen, frei zu sein. Diesen Frieden im Herzen zu haben und fähig zu sein, friedlich zu kommunizieren. Es ist so ein Segen, frei zu sein von Lust, die eigene Lust unter Kontrolle zu haben. Frei zu sein, dem anderen Geschlecht normal gegenüber zu treten und gute Freundschaften zu haben, ohne den Mist. Frei zu sein von Kritiksucht. Beziehungen sind so viel besser, wenn wir frei werden von diesen Dingen. Oder frei zu sein von Faulheit und Undiszipliniertheit, Disziplinlosigkeit. Und man, dann schaffst du so viel mehr und so viel effektiver und das ist dann wieder befriedigend für dich und es macht viel mehr Spaß. Nicht, dass wir perfekt sind in diesen Bereichen. Nicht, dass wir schon da sind. Aber je heiliger wir werden, desto heiler werden wir. Und desto mehr können wir das Leben genießen, was Gott uns hier geschenkt hat. Versteht das? Heilig zu sein heißt heil zu sein. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern mit Gottes Liebe und weil er das Beste für uns will. Frei zu werden. Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Erster Teil hier spricht von etwas Persönlichem, dass wir seinen Friede in unserem Herzen regieren sollen, seinen Frieden in unserem Herzen haben sollen als Einzelne. Aber im Kontext spricht er hier vom Leib. Wenn du persönlich Frieden hast, wenn wir alle persönlich Frieden haben in unseren Herzen, dann wird Friede sein im Leib, in unseren Beziehungen untereinander. Wenn du keinen Frieden im Herzen hast und ständig streitest und nörgelst und aus eigener Energie dahingeschaffelst und frustriert bist, dann wirst du Probleme verursachen im Leib. Wird auch im Leib kein Frieden sein. Wir sind ein Leib. Wir sind alle Glieder an dem einen Leib. Und der Leib ist nur so stark, wie die einzelnen Glieder sind. Deswegen, wie deine Beziehung zum Herrn ist, wie du lebst, das hat Auswirkungen auf uns alle. Das Wort regiere im Vers 15 ist ein interessantes Wort. Das Wort regiere kommt eigentlich von dem Wort Schiedsrichter. Also der Friede Gottes sei der Schiedsrichter in eurem Herzen. Also der Kampfrichter. Ja, der Friede Gottes herrscht in eurem Herzen. Der Friede Gottes soll ständig in unserem Herzen sein, ständig dort herrschen. Als Kind Gottes sollten wir Frieden haben. Wenn wir in enger Gemeinschaft mit Jesus leben, dann werden wir Frieden haben. Wird das Resultat sein davon. Wenn wir keinen Frieden haben in unserem Herzen, ist das ein Warnzeichen für uns, ein rotes Licht. Eine Warnlampe, die blinkt und sagt, hey, da stimmt was nicht. Friede Gottes ist unser Schiedsrichter. Die Leute fragen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Soll ich das tun oder soll ich dorthin gehen? Naja, eine Frage, die du dir stellen kannst, ist, habe ich Frieden, das zu tun? Habe ich Frieden, diesen Schritt zu machen? Und wenn du nicht diesen tiefen Frieden im Herzen hast, wenn du an die Sache denkst, dann tu sie nicht. Es ist ein rotes Licht, wenn Friede nicht da ist. Auf der anderen Seite, wenn du Friede hast, dann ist es nicht unbedingt ein grünes Licht. Jeremia Kapitel 17 sagt uns der Herr, trügerisch ist das Herz. Mein Herz ist trügerisch, ich kann nicht allein darauf vertrauen. Es kann ein falscher Friede sein in meinem Herzen. Vielleicht durch Autosuggestion, dass ich mir es lang genug eingeredet habe. Vielleicht, dass ich mein Gewissen so weit umgebracht habe, dass mich nicht mehr stört, wenn ich missbaue. Oder vielleicht, dass meine Wünsche so dominieren, dass ich mir selbst den Frieden vorgaukel. Ich habe einen Frieden drüber, mit meiner ungläubigen Freundin zusammen zu sein. Ich habe einen Frieden drüber, meine Steuererklärung abzurunden, so auf den nächsten Tausender runter. Ah, der Herr hat mir so einen Frieden geschenkt, mich scheiden zu lassen. Hast du einen biblischen Grund dafür? Ist dein Partner untreu? Ehebruch? Misshandelt er dich? Nein, aber ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mich in wem anderen verliebt. Und ich habe Frieden drüber. Der Herr hat mir Frieden geschenkt. Hey, wenn es gegen Gottes Wort ist, kannst du noch so viel Frieden haben in deinem Herzen. Es ist falsch. Du musst Gott nicht fragen. Herr, willst du, dass ich meine Schwiegermutter umbringe? Gott, das Wort ist klar. Das ist der Maßstab. Friede allein ist nicht genug. Wenn wir keinen Frieden haben, dann tu es nicht. Oder dann geh nicht weiter in die Richtung, in die du gehst. Bleib stehen und frag Gott, Gott, was willst du von mir? Aber Frieden allein ist kein Maßstab. Wir müssen noch andere Fragen stellen. Ist es in Übereinstimmung mit Gottes Wort, was ich tun will? Ehrt es Gott? Was ist meine Motivation, das zu tun? Und dann, wenn Gott uns Dinge bestätigt und spricht durch sein Wort, bestätigt durch vielleicht Geschwister, durch andere Dinge und ich habe den Frieden, dann kann ich vorangehen. Friede allein ist eine Warnlampe, aber nicht unbedingt ein grünes Licht. Da muss noch mehr dazu. Vers 15 am Ende, und sei dankbar. Mann, ich glaube, das müssen wir mehr und mehr lernen. Wirklich bewusst zu danken, bewusst dankbar zu sein. Zu sagen, Gott, danke für den schönen Tag. Danke, dass du mich erlöst hast. Danke für deine Liebe für mich. Danke, dass ich sehen kann, dass ich gehen kann, dass ich hören kann, dass ich gesund bin. Danke für meinen Partner. Danke für meine Kinder. Danke für das, was du mir schenkst. Wir sind so gesegnet. Wir haben alle so die Tendenz in uns, das Negative zu sehen und kritisch zu sein. Danken fällt uns irgendwie schwer. Es ist nicht natürlich. Es ist wieder was wir anlegen müssen. Ich glaube, das gilt auch in unserer Beziehung mit dem Herrn. Ich bin so oft überführt davon. Wir rennen zum Herrn. Ah, Herr, bitte das und mach das. Und vergessen zu danken. Vers 16. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Lies die Bibel, studier die Bibel. Meditier drüber, wenn sie an in deinem Leben. Ist wieder was nicht automatisch passiert. Das Wort Gottes wohne reichlich. In euch oder auch unter euch, können wir übersetzen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Ist die Verantwortung jedes Christen. Nicht nur des Lehrers, des Pastors in der Gemeinde. Sondern Verantwortung jedes Christen. Einander zu lehren und zu ermahnen, wenn es nötig ist. Verantwortlich zu halten. Wir sind ein Leib, wir sind verantwortlich füreinander. Und man sagt, wir sollen das in Weisheit tun. Weisheit ist diese Fähigkeit, das Wissen, unser Wissen aus Gottes Wort, praktisch umzusetzen. Lehrt einander. Aber müssen wir einander anpredigen? Nicht unbedingt. Eine gute Art, wie wir das tun können, erzähl einfach deinem Partner oder deinen Geschwistern, erzähl, was der Herr in dir gezeigt hat, was er in deinem Leben tut, was er dir in deiner stillen Zeit im Wort Gottes gezeigt hat. Erzähl, Zeugnis geben. Ist auch was wir vernachlässigen. So oft. Tausch aus. Und dann ist ja nicht Lobpreis. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Kennzeichnet es unsere Gemeinschaft? Das Wort Gottes, Anbetung und dieses gegenseitige Austauschen über Gottes Wort und über Gottes Wirken in unserem Leben. Ich hoffe, dass es unsere Gemeinde kennzeichnet. Wie ist es bei euch zu Hause? Ist Bibellesen, Anbetung, Austausch über geistliche Dinge Teil eures Familienlebens? Wenn nicht, dann muss es da rein. Dafür muss Zeit sein. So baut man eine starke Familie. So bringt man Frieden und Frieden Jesu in unsere Beziehungen rein, indem wir auf ihn ausgerichtet sind und miteinander das teilen, was er in unserem Leben tut. Vers 17 zum Schluss. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Tut alles im Namen Jesu. Name steht auch für seine Natur, für seinen Charakter. Tut alles seiner Natur entsprechend. In der Gemeinde, aber auch in jedem Bereich deines Lebens. Zieh Jesus an. Zieh an dieses herzliche Erbarmen und Güte und Demut und Geduld und Liebe und Vergib, wie er dir vergeben hat. Und alles, was ihr tut, tut im Namen des Herrn Jesus. Das heißt auch, tut es für Jesus und gemeinsam mit ihm, in seiner Kraft. Und geh durch den Tag mit dankbarem Herzen. Sag Gott dem Vater Dank durch ihn. Und bleib, halt dich in seinem Frieden, seine Gedanken auf ihn ausgerichtet, auf sein Wort ausgerichtet. Geh mit dem Loblied auf den Lippen durch den Tag. Und dann wirst du ein gesegneter und ein glücklicher und ein heiler Mensch sein. Nächste Woche wird es noch konkreter. Wird der Herr uns zeigen, was wir anlegen sollen, was wir anziehen sollen. In unseren Beziehungen, in der Familie und am Arbeitsplatz. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir wollen dir auch Danke sagen, dass du so konkret zu uns sprichst. Und Vater, ich bitte dich, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, dann ist es fruchtleer und bringt überhaupt nichts, sondern dass wir auch solche sind, die es umsetzen. Täter deines Wortes. Vater, mach du uns zu liebevollen Menschen, zu Menschen, die Jesus reflektieren. Und Herr, wir erkennen, wir können es nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen deinen Heiligen Geist und wir bitten dich drum. Aber was du brauchst, ist auch unseren Willen, unsere Entscheidung. Und Herr, wir wollen dich da uns heute dir hingeben. Hilf uns, Herr, und mach uns Jesus ähnlicher. In der Kraft deines Heiligen Geistes, darum bitten wir. Amen.